Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Das Tagesgespräch.
Hans-Ulrich Rost, wir wollen in der nächsten Sendung, in den nächsten 20 Minuten, ein bisschen zurückschauen, ein bisschen weiter, aber am Anfang vielleicht doch ganz kurz auf die letzten 10 Tage. Die Ereignisse vom 12. Dezember, Bundesratswahl, haben Sie mit denen gerechnet?
Nein, direkt habe ich nicht so damit gerechnet. Das heisst, wir können spekulieren, dass irgendeine doch eine Korrektur eintreten muss, damit wieder ein bisschen mehr Ruhe ins Bundeshaus kommt. Und so gesehen ist es nicht ganz überraschend gewesen, aber natürlich die Form und der rasche Eingriff war natürlich schon ziemlich ungewohnt gewesen.
Und das Getümmel, das sich in den Medien, in der Politik in der Schweiz in den letzten 10 Tagen gegeben hat, und wo jetzt eigentlich auch erstaunlich rasch wieder ein bisschen abgeflaut ist, ist etwa das, was Sie erwartet haben nach dem 12.
Ja, wisst ihr, Medien sind ja heute, wie soll ich sagen, die gehen nur noch darauf aus, rasche Scoop zu haben und jedes Ereignis aufzubauschen. Und diesbezüglich ist es eher typisch für den Zustand eben von unserer Medienlandschaft, die nicht fähig ist, mit einer gewissen Distanz und Ruhe das zu analysieren. Denn also so gewaltig ist das Ereignis auch nicht gewesen. Das ist, wie gesagt, eine leichte Korrektur gewesen und es wird sich damit auch nicht viel ändern in der Schweiz. Das ist eher eine Medienaufbauschung, steht dahinter, oder, die diesen Eindruck gegeben hat.
Jetzt sind Sie eben Historiker und darum in dieser Sendung heute Historiker, wenn ich das richtig verstehe, suchen die irgendwie nach inneren Zusammenhängen von Entwicklungen, so etwas wie historische Logik, und dann gibt es Ereignisse, die sich dem entziehen und einfach Zufall sind. Die Wegwahl von dem 12. Dezember, in welche Schublade gehört das jetzt? Zufall oder etwas, was eigentlich ziemlich innerlich nötig geworden ist?
Nein, wenn man das politische System von der Schweiz kennt, dann war das eigentlich zu erwarten gewesen, dass über kurz oder lang Korrektur kommen muss, damit dass die traditionellen Verhältnisse, das heisst die Form, dass eben Politik bei uns nicht unbedingt ein grosser Zweikampf ist zwischen zwei Lager, die nachher in einem Showdown das andere Lager ablöst, sondern dass es ein Kampf ist um Beteiligungen und dass man die Beteiligung so versucht auszuhandeln, dass sie irgendwie für eine grössere Mehrheit einen vertretbaren Kompromiss kann kommen.
Jetzt ist aber doch an dem 12. eine grössere Geschichte passiert. Wie weit muss man dann ungefähr zurückgehen, um zu verstehen, was da abgelaufen ist? Sind das 10, 20, 30 Jahre?
Ja, ich würde sagen, man muss die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg anschauen. Grosso modo kann man ja zwei Perioden unterscheiden. Die eine, man nennt das so ein bisschen die goldene Zeit, das sind die ersten 25 Jahre gewesen, mit einem raschen Wirtschaftswachstum, mit einer sehr raschen Modernisierung auch für die Gesellschaft. Und nachher ist eine Krise, die Ölkrise von den 70er Jahren gekommen. Und von dort an ist man eigentlich in die Zeit von der grossen Unordnung hineingekommen. Wobei vielleicht wichtig ist auch, dass eben, der Zunahme vom Volkseinkommen, vom Reichtum dort ganz gewaltig umgeschwenkt ist. Oder? Man hat in der ersten Phase praktisch ein jährliches Wachstum gehabt vom Bruttosozialprodukt von 4%. Und das ist nachher in der zweiten Phase praktisch auf Null zusammengefallen. Und das sind natürlich Grundlagen, die eine Gesellschaft schwer zu schaffen machen.
Über das werden wir dann nachher noch ein bisschen genauer reden, Hans-Ulrich Rost. Viele Leute haben die Entwicklung, die Sie jetzt ein paar wenigen Sätze gesagt haben, vor allem auch als Verlust oder Veränderung von der Schweiz wahrgenommen und irgendwie als Verlust von einem Stück Heimat. Können Sie selber mit dem etwas anfangen? Heimat nicht mehr so ganz das, was sie mal war?
Ja, wisst ihr, es geht wohl eher darum, dass man den Verlust von einer gewissen Ordnung, von einer gewissen Sicherheit gespürt hat. Und das hat man dann transponiert auf so Bilder wie Heimat und Vaterland und so weiter. Aber das Wichtige ist ja, dass effektiv eben die zweite Phase weltweit übrigens gekennzeichnet ist durch eine ganz gewaltige Unordnung. Also dass die Regeln, die einfach gegolten haben zuvor, die sind über Bord geworfen worden. werden. Und in dem Sinn ist natürlich die Reaktion verständlich, dass man sich gewissermaßen nachher die Vergangenheit ideell vorstellt und sich sagt, ja, wir müssen wieder die Heimat haben, wie sie mal war, und meint, das sei die Lösung. Wobei das natürlich nicht die Lösung ist, sondern nur der Wunsch, dass man aus der Unordnung rauskommt.
Sie haben gesagt, bis etwa 1970, Ölkrise, ist glaube ich 73, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es einigermaßen obski. Viele von uns, oder ich nicht, aber andere, haben ihre erste Auto gekauft, und Böschmaschinen und solche Sachen. Und nachher ist es ein bisschen schwieriger geworden, wenn man jetzt die Zeit von hier bis heute gut 30 Jahre durchgeht. Was ist da gelaufen? Und ich denke, da gibt es jetzt nicht ganz so eine kurze Antwort, oder? Um das glaubst du mal ein bisschen skizzieren.
Ja, da gibt es natürlich etliche Faktoren, die man muss in Betracht ziehen. Aber Die erste Verunsicherung ist schon gebracht worden dadurch, dass 1970 ja mit der Schwarzenbach-Abstimmung eine politische Form hat Einzug gehalten, die einfach darauf ausgegangen ist, Hass zu schüren und gewissermaßen Teil von der Bevölkerung gegen ein Feindbild aufzubauen. Und das ist schon etwas gewesen, was eigentlich eben nicht im Konsensdenken oder im Denken von Zusammenarbeit ist gewesen. Und von dort an sind nachher eine Reihe von Schlagworten, aber auch Massnahmen gegriffen worden, die zu dieser Verunsicherung beigetragen hat. Zuerst hat man mal gemerkt, wenn man ein bisschen schaut, was geschrieben ist worden in den 70er Jahren, sieht man, dass eine grosse Sorge ist aufgekommen in Bezug auf das, was der Staat überhaupt leisten kann. Ist der Staat überfordert? Und es ist wahr, die Gesellschaft ist komplex geworden, die internationalen Verhältnisse und viele an verantwortungsreicher Stelle stehende Leute haben davon geredet, eigentlich ist unser Staat überfordert.
Und also dort haben Stichwort weniger Staat.
Ja, da wollte ich gerade dazu kommen. Und da ist die Reaktion wohl eine der dümmsten, die man sich vorstellen kann. Ist der Slogan lanciert worden, weniger Staat, mehr Freiheit. Die Zürich Zeitung hat nachher 10 Jahre später selber zugegeben, dass das ein sehr dummer Spruch war. Denn in einer Situation, wo man sich vor einer Unordnung bedroht fühlt, hätte man ja eigentlich müssen sagen, nicht unbedingt mehr Staat, aber ein besserer Staat. Das heisst, ein Staat, der eben als Dienstleistungsinstitution dafür sorgt, dass Bürger in einer gewissen Ordnung leben können und auch eine gewisse Identifikation haben. Und da kommt auch das Heimat rein, oder? Man meint, die Heimat sei die Identifikation gewesen oder wäre eine gewesen. Dabei wäre es viel mehr in die Richtung gegangen, dass man dem Staat hätte sollen die Mittel geben. Ich meine jetzt dann nicht nur die finanziellen, sondern auch die geistigen Mittel, um gewissermaßen wieder in die unruhige Welt eine gewisse Ruhe hineinzubringen. Und das ist offensichtlich nicht gegangen. Die andere Massnahmen, wir können vielleicht darauf zurückkommen, haben eben die Unordnung letztlich noch verstärkt.
Geistige Mittel, was denken Sie? Die finanzielle ist klar, mehr Steuern oder so etwas, aber geistige Mittel, was denken Sie?
Geistige Mittel wäre, dass man eben nicht sagt, weniger Staat, sondern dass man sagt, was der Staat ist.
Also und hat eine Debatte gefällt darüber, was der soll im Moment.
Und da hat man können auf die Bundesverfassung zurückkommen. Ich meine, im Zweckartikel 2 steht unter anderem auch, dass der Staat verantwortlich ist für das Wohlsein, für die Wohlfahrt von der Nation, also vom gesamten Volk. Und wir haben eine Formel finden, um die Gesamtverpflichtung gegenüber dem Volk wieder in einer modernen Form zu definieren. Und wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben gewissermaßen die Verantwortungen ausgegliedert. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben in den 70er Jahren ja beschlossen, wir machen jetzt die Altersvorsorge, bauen auf dem Dreisäulenprinzip auf. Das war vielleicht gar nicht eine schlechte Idee gewesen, aber wo man nachher in den 80er Jahren ein Teil von diesen drei Säulen, nämlich die mittlere, praktisch an den Finanzmärkte übergeben hat, nämlich eben privat finanzieren lassen, hat man einen Teil von dieser sozialen Sicherheit eigentlich an das Schicksal der Börse gebunden. Und wenn man jetzt weiss noch, dass die Börse ja eben in dieser Zeit vor Unordnung etliche ganz schwere Tiefe hatte, in 1987 sogar einen richtigen Börsenkrach, kann man sich vorstellen, dass man damit eigentlich die Leute, das Volk, noch mehr verunsichert hat, anstatt dass man hätte hier gesagt, schaut, der Staat ist da, damit eine gewisse Ordnung herrscht und ihr ein gewisses Vertrauen habt, gerade auch für eure Zukunft und für euer Alter.
Das heisst, Politik, die wichtigen Parteien hier, und da hat die SVP hier noch nicht dazu gehört, haben schlicht nicht gemacht, was nötig wäre. Jetzt kann man Hans-Ulrich Rost auch sagen, es ist halt globalisiert, das ist von aussen uns aufgedrängt worden, wir allein wären schon dran gekommen, wir sind mit dem, was von aussen nie gekommen ist, sind wir nicht fertig geworden.
Ja, mit dieser Globalisierung habe ich ein bisschen Mühe. Erstens mal ist das nicht ein neues Phänomen. Ich habe das, glaube ich, schon einmal gesagt. Das ist um 1900 herum haben wir eine ähnlich starke Globalisierung gehabt. Und zweitens tut man so, wie wenn die Globalisierung ein Gott wäre, der einfach gewisse Bedingungen auferlegt und denen hat man sich unterzuordnen. Das heisst, man tut so, wie wenn der Mensch nicht ein denkendes Wesen wäre, das handeln kann und eben kann reagieren auf gewisse sichere Strukturen, Einflüsse. Aber Globalisierung ist für mich sekundär. Die Unordnung und die Unruhe war hausgemacht in der Schweiz. Und da kommen viele Sachen dazu. Nehmen wir beispielsweise 1970 den Bankskandal von der Credit Suisse in Chiasso. Das ist natürlich nicht vertrauensfördernd, wenn so Sachen passieren, wo hoch angesehene Bankhäuser sich in ganz peinliche Skandal verwickeln. Und ich meine, da können wir gleich den Sprung zu heute machen, wenn natürlich nachher ein UBS, das praktisch als ein Flaggschiff von unserem Wohlstand und von unserer Sicherheit gilt, in einer sehr, ich würde sagen, unverantwortlichen Art nachher auch kommuniziert, dass sie Milliarden verliert. Das ist natürlich auch nicht eine Massen, das ist auch nicht eine Sache, die vertrauensbildend wirkt. Und ich glaube, da hat es eben in der Zeit, wo man da nach weniger stark gerufen hat und so verschiedene Massnahmen nachher vorgeschlagen hat, hat man eigentlich das Gegenteil bewirkt, als man hätte sollen.
Hat sich dann in dieser Zeit haben sich auch neue soziale Gräben aufgetan, die es in dieser Art und in dieser Dimension früher nicht gab, zum Beispiel Lohnunterschied, wo man hat auch früher reiche Leute gegeben, aber...
Es ist ja auch interessant, dass man zwar das kritisiert von gewisser Seite, aber nachher immer so tut, wie wenn die Frage vom sozialen Ausgleich eigentlich gar nicht so wichtig ist und das alles zum Besten steht. Aber die Zürich-Zeitung selber hat im 2005 geschrieben, und das finde ich einen sehr bezeichnenden Satz: Die Klammer sozialen Ausgleichs, die das Land zusammenhält, ist gross und brüchig geworden. Das ist das Resultat von dieser zweiten Epoche, also von den 80er Jahren bis heute. Und das ist ein Resultat von einer Politik, also ich meine nicht nur von einer Politik in Bern, sondern auch von einer Wirtschaftspolitik von den grossen, verantwortlichen Wirtschaftsträgern.
Und dass es so gekommen ist, das würden Sie mindestens in einem gewissen Ausmaß auch den damals herrschenden Parteien, das sind dann primär die Freisinnigen und die anderen bürgerlichen Parteien, zuweisen. Die sind schuld, weil sie die Probleme nicht gelöst haben.
Man kann das so sagen. Ich glaube, tatsächlich hat der Freisinn ein Problem gehabt. Ich meine, das war ja die Partei gewesen, wo man sich hätte identifizieren können. Das heisst, Freisinn war zugleich Bundesstaat gewesen und ist der Kern gewesen, der garantiert hat, dass eben die Ordnung, die 1848 mal ist, aufgebaut wurde, dass die sich zwar modifiziert und Bestand hat. Und wir wissen heute, dass der Freisinn eben in diesen Jahren aus Gründen, die man im Einzelnen sicher darlegen könnte, immer mehr erodiert ist und eben seine Leitfunktion verloren hat, dass auch das Personal offenbar, das führende Personal, keine Kohärenz mehr hat und dass es so weit hat kommen können, dass ein Unternehmen wie Swissair, wo ja weitgehend eigentlich, man kann so sagen, in freisinniger Hand ist gewesen, nachher praktisch in eine totale Katastrophe hineingeführt worden hat.
Das ist dann das Ganze. Voraussetzung dafür, dass überhaupt auf der einen Seite vom politischen Spektrum hätte können eine Protestpartei so als Hand zulegen. Also die SVP hat in den 70er Jahren um die 10% gehabt, jetzt um die 30, weil die Mitte versagt hat.
Nicht nur, nein, das wäre zu einfach gewesen. Wenn man genau anschaut, ist es richtig, wie Sie sagen, die SVP hat in den 70er Jahren 11% gehabt. Aber es hat ein ganzes Protestpotenzial gehabt, wo in einer sehr destruktiven Art agiert hat, dass sie all die rechtsradikalen, fremdenfeindlichen Parteien waren. Und wenn man anschaut, dass 1999 nachher die SVP von diesen 11% auf 21% ist aufgekommen, sieht man gleichzeitig, dass die anderen 10% von diesen Protestparteien, nämlich die Nationale Aktion, die Republikaner, Freiheitspartei und so weiter, die sind eben praktisch von der SVP aufgesogen worden. Und ich möchte sagen, nicht nur aufgesogen, sondern die haben nachher in der SVP zu diesem rechtsradikalen populistischen Klima beigetragen. Einer der Protagonisten von dem ist ja der Herr Schlür, der ist die rechte Hand vom Schwarzenbach gewesen und nachher praktisch zu einem von diesen Ideologen ein bisschen von dieser neu gestalteten SVP geworden ist.
Jetzt müssen wir an dieser Stelle eine andere Frage stellen. Wenn da reale soziale Probleme rum sind, also Lohnverhältnisse, die sich verschlechtern, Sozialversicherungen, die nicht wirklich Probleme gelöst werden und Sicherheit gebracht wird, wieso hat denn eigentlich nicht die Linke profitiert von dem?
Ja, das ist schon ein Problem. Die Linke ist vermutlich, wie es noch immer, von der Aufgabe überfordert gewesen, das 68er ZERB integrieren. Ich meine, die 68er-Bewegung, das muss man mal klar sagen, das ist nicht eine Arbeiterbewegung gewesen, sondern das sind die Mittelstands- und Bürgerkinder gewesen, die meistens an den Universitäten waren, die da ein bisschen den Aufstand probt haben und sich aus politisch-ideologischen Gründen nachher eher zu der SP zugewendet hat. Und die SP hat irgendwie müssen diese Kräfte integrieren, was ja auch zu einem grossen Teil gelungen ist. Es ist aber wahr, dass die SP nachher dabei ihr sozialpolitisches Engagement ein bisschen verloren hat. Und sie ist halt auch in dem Moment auch schon eine alte Partei gewesen. Also eine Partei, die sich nicht mehr anpreisen konnte als eine Erneuerungspartei mit einem neuen Programm. Und diesbezüglich muss man schon sagen, dass sie eine Verantwortung trägt. Gleichzeitig war ja interessant, dass sie die einzige Partei nachher ist gewesen, oder jedenfalls die am stärksten auf dem beharrt hat, dass man den Staat in dieser Welt von Unordnung muss stärken, aufrechterhalten. Das heisst, dass wir schon das internationale System und das Wirtschaftssystem gewissermassen verludern. Das heisst, dass keine Regeln mehr gelten, dass nur noch kurzfristige Profit gesucht wird. Dort hat meiner Ansicht nach zu Recht die SP gesagt, es braucht da einen ruhenden Pol, wo Bürger die Möglichkeit gibt, seine Bedürfnisse von Kontinuität, seine Bedürfnisse von Sicherheit können zu bewahren. Natürlich ist nachher das Sicherheitsproblem auch gerade sehr polemisch umgeworfen worden. Plötzlich war Sicherheit nur noch Kriminalität der Ausländer gewesen und nicht die Sicherheit als eine soziale Ordnung, die vor allem das Leben des Bürgers auch im Alter tut einigermassen gewährleisten.
Also, es gibt, wenn ich Sie richtig verstehe, und solche Rost nicht nur ein Versagen in der Mitte, sondern mindestens zum Teil auch eins auf der linken Seite.
Es ist ein Versagen noch gewesen von der intellektuellen Welt insgesamt. Wenn man schaut, wie eine Bundesverfassung 1848 ist gemacht worden, dann sieht man, dass dort die intellektuellen Kräfte effektiv haben versucht, gedanklich etwas zu konstruieren, wo man hat angenommen, das würde Bestand haben und Zukunft haben.
Ja.
Und die Zukunftsvorstellungen sind in dieser Welt von der Unordnung offenbar so stark gewesen, dass praktisch die intellektuellen Kräfte in den Parteien nicht mehr fähig waren, einigermassen gute Projekte, ich würde fast sagen auch Utopien, zu entwickeln, wo nachher den Menschen wieder Vertrauen gegeben hätten.
Jetzt auf der rechten Seite hat es die Figur da gegeben, die das geschafft hat, eine. Und bevor wir auf den kommen, möchte ich zuerst eine andere Frage stellen. Die Bedeutung, wo sogenannte grosse Männer, Frauen hat es bis jetzt noch wenig gegeben, weil sie einfach zu wenig lange im Geschäft sind, grosse Männer in der Schweizer Geschichte gespielt haben. Gibt es denn die überhaupt, die irgendetwas bewirkt haben, wo sie würden sagen, hat längere Zeit angegeben?
Ja, natürlich. Wenn ihr die ganze Verfassungsrevisionsdiskussion von 1872, 74 anschaut, oder wenn ihr schaut, ein grosses Projekt von Schweiz, wo wichtig war, nämlich die Verstaatlichung der Eisenbahnen und nachher der Aufbau von dem Netz, wo sowohl volkswirtschaftlich wie auch für die Innermobilität von sehr grosser Wichtigkeit war, während über ein Jahrhundert lang. Das war das Werk von Köpfen, die weit gesehen haben. Ich denke da Bundesrat Emil Welti, wo die Eisenbahnverstaatlichung hat als grosses Projekt vorantrieben. Er ist übrigens gescheitert. Es ist ein grosser Mann gewesen. Man hat sogar gesagt, das ist der schweizerische Bismarck. Und nachher ist er bei der ersten Abstimmung 1891 gescheitert und hat dann nachher gleich den Rücktritt genommen. Aber seine Idee ist nachher weitergedreht worden und es ist ja nachher zu der Schaffung von der SBB gekommen, 1898. Also, es hat immer den gegeben, oder Schultes in der Zwischenkriegszeit, der Stampfli im Zweiten Weltkrieg. Also, wir haben grosse Köpfe gehabt, die gewissermassen die anderen überragt haben. Aber mit einem grossen Unterschied zu dem vermeintlich grossen Kopf, der jetzt ist abgewählt wurde, dass die nämlich vor allem das Gemeinwohl als Programm gehabt. Das heisst, sie haben nicht persönliche Ambitionen oder nur eine Idee von einer Partei, von einem Teil vom Volksverwirklichen wollen, sondern sie haben nach Lösungen gesucht und nach Projekten gesucht, wo eben die gesamte Volksgemeinschaft davon können profitieren.
Jetzt wird aber auch häufig gesagt, wer in der Schweiz den Kopf über die anderen aushebt, dann wird der Kopf abgeschlagen. Angefangen vom Waldmann und der Alfred Escher hat mir irgendwann einmal in die Wüste geschickt. Ist denn das etwas, was Sie über die Geschichte zurück von dem Land so sehen, oder stimmt das denn nicht wirklich?
Es ist so, dass in der politischen Führung der Schweiz, das heisst im Bundesrat, tatsächlich überragende Köpfe eher zurückbremst werden. Und das ist aber auch schon angelegt gewesen, der Idee, dass wir eben in der Schweiz nicht unbedingt ein politisches System haben, wo einmal ein grosser Kopf und nachher der andere grosse Kopf gewissermassen das gesamte System beherrscht und man nachher zu diesen Wechsel kommt, also die Showdown-Wechsel, wo plötzlich ein Lager dominiert und nachher das andere, sondern wir haben von Anfang an auch aus kulturellen Gründen, wegen der Vielfältigkeit von Schweiz und so, hat man einen Ausgleich gesucht und eigentlich einen Bundesrat definiert, der nicht ein politisches Organ ist im Sinn von einem Kampforgan, sondern eine Art Verwaltungsrat, der die Schweiz so verwalten soll, dass immer eine relativ grosse Mehrheit, wenn nicht sogar eine überwältigende Mehrheit, sich nachher in diesen Programmen und in diesen Projekten kann zurechtfinden kann.
Das heisst, was am 12. Dezember passiert ist, ist im Prinzip der Vorgang, dass man gesagt hat, das ist nicht mehr so, wir machen das wieder so, es ist einer da, der stört. Die können nicht verwalten, wie sie es eigentlich sollten seit 170 Jahren.
Ja, ich sehe das so. Darum ist für mich das gar nicht so ein gewaltiges Ereignis, sondern man hat einfach gesehen, dass da jemand vor allem wegen seinem politischen Stil von Projekten ist ja nicht viel Grosses gekommen vom Herrn Altbundesrat Blocher. Ja, er ist ja noch Bundesrat jetzt. Sondern es ist vor allem, der Stil hat dazu geführt, dass man dermassen Unruhe gehabt hat, dass man nicht einmal mehr im Bundesrat hat einen Pol gesehen, der einigermaßen noch das Land repräsentiert und zusammenhebt. Und der Vertrauensverlust hat man irgendwie müssen korrigieren. Und das ist jetzt gemacht worden, ohne dass man das Machtverhältnis da dabei gestört hat. Das sind die genau gleichen Machtverhältnisse wie vor der Abwahl vom Herrn Blocher. Aber irgendwie hofft man, denke, dass jetzt wieder ein bisschen der Bundesrat wenigstens ein ruhigerer Pol wird und damit auch vielleicht der Schweizer Bevölkerung ein grösseres Vertrauen kann geben kann.
Aber vielleicht auch ein bisschen verschlafen als Ganzes. Also, weil, wenn man kein Freund von der SVP ist, etwas, was man der Partei sicher zubilligen, die hat den Finger meistens auf Probleme gelegt, die tatsächlich sind. Über die Lösung muss man nicht diskutieren. Aber es ist, der Finger auf Probleme gelegt worden.
Und die haben einfach nicht mehr gehört. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Die SVP hat tatsächliche Probleme zwar angepeilt und aufgenommen, aber nachher einfach umgepolt, um daraus Kampfslogan zu machen, wo nach Möglichkeit, nach ihrer Ansicht, die Bevölkerung mobilisiert. Sie hat nicht effektiv Lösungen angeboten. Ich würde fast sagen, wenn die Probleme nicht mehr sind, hat die SVP kein Programm mehr. Oder? Sie kann nur wirken, indem dass sie den Finger versucht, immer auf Feindbilder zu legen, dass sie nicht nur die Fremden denken. Die Idee von Glaspolitik, dass man eine Glaspolitik tut erniedrigen, bekämpfen, mit richtig gehendem Hass auf die losgeht. Dabei, was ist die Glaspolitik? Das sind wir alle. Wir sind Bürgerinnen und Bürger und als Citoyen machen wir die Glaspolitik aus. Es hat einfach ein paar, die vielleicht ein bisschen professioneller nachher die Sache vertreten. Und diesbezüglich ist das eben keine konstruktive Kritik gewesen, sondern eine reine Kritik zum Polemisieren und um damit zu hoffen, dass man gewisse Wählerschichten kann mobilisieren. Und da komme ich darauf zurück. Man hat natürlich die Wählerschichten mobilisiert, die schon 1970 bei der Schwarzenbach-Initiative eigentlich weitgehend aus einer Hass- und Angstreaktion einfach einen Sündenbock gesucht hat und dort das Fremdenproblem nachher in dieser Art und Weise hat versucht zu lösen, dass man gesagt hat, rausgehen. Und ich glaube, das ist in der heutigen vernetzten Welt eine unsinnige Art gewesen, ein tatsächlich existierendes Problem anzugehen.
Jetzt legen wir die mal auf der Seite und gehen auf den Bundesrat, wo Sie gesagt haben, Hans-Ulrich Jost, das ist eine Art des Verwaltungsgremiums, so etwas wie eine Art Verwaltungsrat oder so. Die Frage ist ja, ob der Verwaltungsrat das Konzept von einer Regierung für das Land nach all diesen Änderungen, die in den letzten 20, 30 Jahren passiert sind, heute noch richtig ist. Oder nicht, man in allen Fällen müsste zu sagen, da braucht es wirklich eine Änderung. Und die Frage dann nachher, ist dann vielleicht der letzte Mittwoch, von letzten Mittwoch doch ein Schritt in eine Änderung gegangen worden, die schlicht nötig ist und unumgänglich heute?
Ja. Viele Leute haben die Idee, dass man Probleme lösen kann, wenn man das System ändert. Ich persönlich glaube, und gerade auch aus der Erfahrung von der Geschichte heraus, ich glaube eher, dass es wichtig ist, dass man nicht die Leute ändert, aber dass man Leute an Positionen setzen kann, die eben ein Intelligenzpotenzial und ein Lösungsbedürfnis haben, wo nachher zu neuen Wegen führt. Aber einfach die Institution ändern, ohne dass man schaut, dass gute Leute auf die entsprechenden Posten kommen, das nützt sehr wenig. Ich bin übrigens überzeugt, dass letztlich das Konkordanzsystem, ich bin auch immer sehr skeptisch an sich gewesen, aber letztlich ist das doch in dieser Welt, wo ja viele Machtträger sind, wirtschaftliche Macht, jetzt auch religiöse Macht, dass da ein System, wo ein bisschen neutral wirkt, viele sagen auch langweilig, aber eben, wo wie ein Verwaltungsrat vielleicht die nötige Vernunft aufbringt, um alles, wie die NZZ hat gesagt, die Klammer vom sozialen Ausgleich so können zu organisieren, dass die Klammer eben nicht ein polemisch-politisches Programm ist, sondern eine vernünftige Verwaltungsmassnahme. Der Staat ist letztlich eine Dienstleistungsorganisation, der ist für uns alle Bürger da und dort brauchen wir nicht Hahnenkämpfe, sondern wir brauchen, so leid es tut, langweilige Verwalter, aber intelligente Verwalter.
Hoffen wir, dass sich die findet. 30 Minuten zum 30 Jahre Geschichte diskutieren und interpretieren ist ein bisschen knapp. Wir sind jetzt am Ende der Sendezeit. Hans-Ulrich Jost, besten Dank für das Gespräch.
Merci.